Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul yajma'u بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, gleich dem 12. Bahman 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Fajr-Dekade. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Fajr-Dekade. Bleiben Sie dran!
Siegesdekade der Islamischen Revolution.
In diesen Tagen wird die schöne Erinnerung an den Sieg des Volkes über das Schah-Regime, welches von den Großmächten unterstützt wurde, wieder wach. Der verstorbene Revolutionsführer Imam Khomeini hat gesagt, dass der Glaube an Gott und die Vereinigung der iranischen Nation zu diesem Sieg führte. Für die Politiker war es verwunderlich, wie ein Volk, das jahrelang wegen der imperialistischen Politik der arroganten Mächte unterdrückt worden war, angeführt von einem fast 80-jährigen Mann, das Schah-Regime stürzen konnte. Viele wunderten sich über das Vertrauen, das diese Bevölkerung in ihre eigene Kräfte gesetzt hat. Die Londoner Times konnte, obwohl sie sonst immer Einmischungspolitik betreibt, ihre Verwunderung nicht verbergen und schrieb: Imam Khomeini war jemand, der die Massen mit seinen Worten in den Bann zog. Er sprach in der Sprache des normalen Bürgers und er verlieh seinen entbehrenden Anhängern Selbstvertrauen. Dieses Gefühl versetzte sie in die Lage, jeden der Hindernisse auf ihren Weg legte, beiseite zu stellen. Imam Khomeini hat der Bevölkerung gezeigt, dass sie sogar gegenüber Mächten wie die USA furchtlos Widerstand leisten kann. Das nationale Selbstvertrauen steht in zweierlei Hinsicht mit der Islamischen Revolution in Verbindung. Zum einen war dieses Selbstvertrauen ein Grund für den Sieg des Volkes und zum anderen war es eine Errungenschaft der Revolution. Imam Khomeini hat von Beginn seines Kampfes um den Islam, gestützt auf die Lehren des Korans, das Volk auf die gesegneten Möglichkeiten, die Gott ihm verliehen hat, aufmerksam gemacht. Wenn immer sich eine Gelegenheit ergab, hat dieser großartige Mensch die Bürger daran erinnert, dass die arroganten Herrschermächte durch ihre Lügenpropaganda und durch Intrigen versuchen, die Nation rückständig zu halten und ihr einzuflößen, dass sie in der Wissenschaft und Technik und selbst in Regierungsangelegenheiten nichts zustande bringen könne. Der Imam sagte, dass wir, wenn wir das wollen, unser Schicksal selber in die Hand nehmen und die Rückständigkeit hinter uns bringen können. Imam Khomeini hat erklärt, eines der großen Dilemmas, die sie für diese Nation hervorgerufen haben, bestand darin, dass sie das Volk in Bezug auf sich selber und seine eigenen Kräfte pessimistisch gestimmt hatten. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte ist ein wichtiger Eckpfeiler für den Einzelnen und die Gesellschaft und verhilft Regierungen und Völkern zu Größe und Ansehen. Dank Selbstvertrauen ist auch Fortschritt zu erreichen, während ein Mangel an dieser Eigenschaft Herabsetzung und Abhängigkeit zur Folge hat. Jedes Volk hat potenzielle Fähigkeiten und Möglichkeiten, und wenn es diese kennt, kann es sie im richtigen Augenblick nutzen und an nationales Selbstvertrauen gelangen. Ob optimales Selbstvertrauen erreicht wird, durch das man gegenüber Schwierigkeiten standhalten kann, hängt von dem Glauben an Gott und das Vertrauen in ihm ab. Durch dieses Gottvertrauen fühlt sich der Mensch nicht mehr alleine. Imam Khomeini hat den religiösen Glauben der Menschen erweckt und konnte auf diese Weise auch ihr nationales und religiöses Selbstvertrauen wachrufen. Selbstvertrauen wird zum Beispiel durch Unkenntnis von den eigenen Fähigkeiten verhindert. Vor der islamischen Revolution im Iran haben die fremdabhängigen Regimes immer in Zusammenarbeit mit den imperialistischen Plänen des Westens die Menschen unwissend belassen. Diese Politik wird heute noch vom Westen gegen andere Völker betrieben. Sie haben zur Zeit des Schahs die Fähigkeiten der jungen Muslime Irans geleugnet und die Iraner nur als Untertanen der amerikanischen und europäischen Experten herangezogen, dies sogar bei dem Bau von Staudämmen und Tunnels oder dem Bau und der Reparatur von Industrieanlagen, für die nur ausländische Fachleute eingestellt wurden. Die iranische Jugend war nicht berechtigt, etwas dazuzulernen. Eine solche Politik hat den Iranern immer mehr das Selbstvertrauen geraubt, so dass sie schließlich dachten, sie könnten wirklich viele Dinge selber nicht schaffen. Die Verwaltung des Landes und der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten waren auch Dinge, von denen die iranische Bevölkerung glaubte, dass sie ihnen nicht gewachsen sei, was jedoch an der imperialistischen Politik lag.
USA und England haben Regierungskabinette abgesetzt oder neue antreten lassen und der politische Volkswille interessierte sie nicht. Fremdabhängige Regimes denken erst an die Interessen der Länder, die sie unterstützen, und dann erst an die eigentlichen Interessen ihres Landes. Deshalb mussten die Iraner zunehmend unter der Fremdabhängigkeit und Erniedrigung leiden. Aber Imam Khomeini hatte sich mutig gegen diese Missstände erhoben. Er hat während seines Kampfes und seiner Aufklärung die Bevölkerung auf ihre religiösen und nationalen Stärken aufmerksam und ihnen die Macht des Willens und Glaubens bewusst gemacht. Die iranische Nation wurde davon überzeugt, dass sie gegenüber allen Supermächten Widerstand leisten, ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und den Imperialisten den Zugriff auf die nationalen Interessen verwehren kann. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution vertraute die iranische Nation noch mehr auf die Macht des Glaubens und auf ihren Willen und die religiösen und nationalen Schätze, die sie besaßen. Sie wurden eifrig in Wissenschaft und Politik aktiv. Einer der wichtigsten Resultate ihrer Kapazitäten war die Verwaltung des Landes ohne Einmischung der Fremden. Schon in den ersten Jahren nach dem Revolutionssieg wurde die junge Islamische Republik mit einem ungleichen Krieg, den der damalige irakische Diktator Saddam begann, konfrontiert. Diese Offensive dauerte 8 Jahre lang und in dieser Zeit wurde Saddam von den Großmächten mit Waffen propagandistisch und finanziell unterstützt. Doch die Iraner haben, ohne Hilfe von irgendeiner westlichen oder östlichen Macht, aufgrund ihres Glaubens und Willens gesiegt. Die erfolgreiche Konfrontation mit allen Sabotagen von Militärputsch, Terroranschlägen und Krieg bis zu den Sanktionen und internen Konflikten stärkte das Vertrauen der Iraner in ihre eigenen Kräfte immer mehr. Ein weiteres Ergebnis, das die iranische Nation durch ihr Selbstvertrauen erzielte, waren die deutlichen Fortschritte in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten. Dank der Anstrengung der iranischen Wissenschaftler hat die Islamische Republik Iran heute bezüglich des wissenschaftlichen Wachstums weltweit den 4. Platz erreicht und rangiert hinsichtlich der Produktion von Wissenschaft an 16. Stelle. In den modernen Wissenschaften wie Nanotechnologie und Nuklearwissen hat Iran inzwischen auch einen akzeptablen Rang erreicht. Hinsichtlich der Veröffentlichung von Artikeln bei Web of Science, ehemals ESI, in der Nanotechnologie steht der islamische Iran an 8. Stelle, während er vor 12 Jahren noch auf Platz 50 war. Die wissenschaftliche Datenbank der islamischen Welt, ISC, verweist auf den Fortschritt Irans in den neuen Wissenschaften und teilt mit, dass Iran im Bereich Luft und Raum in der Region an 1. Stelle steht und an 2. Stelle im Bereich der Stammzellenforschung. Außerdem zählt Iran inzwischen zu den 29 Staaten, die Atomenergie gewinnen. Iran konnte trotz der Intrigen der Weltmächte ein Wissen vollständig auf eigenem Boden erzielen. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Iran, hebt die Notwendigkeit des Vertrauens der iranischen Nation und aller muslimischen Völker auf der Welt in die eigenen Kräfte hervor. Er sagte: Unsere Devise, wir sind fähig, hat uns Imam Khomeini gelehrt und die Revolution hat uns Mut verliehen, dies zu sagen. Die Feinde aber wollen zur Bekämpfung dieser Devise der iranischen Bevölkerung einflößen, ihr seid nicht fähig. Trotz dieser Anstrengungen des Feindes hat die iranische Nation in diesen Jahren durch ihr Handeln, ihren Fortschritt und ihre Beschlüsse der ganzen Welt und darunter auch den Feinden deutlich klar gemacht, dass wir fähig sind. Scheich Abdelaziz Avdar, geistiger Führer des Islamischen Dschihads Palästinas, sagt, dass die Islamische Revolution im Iran unter Führung des verstorbenen Imams und von Ayatollah Khamenei die zerstörte Hoffnung in den Herzen der Muslime wiederbelebte.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamed Zamani mit dem Titel Saranjam. Das heißt, am Ende.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد، در سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دلبر نمیرسد، در راه جابرین همه امار و میسم است، در راه جابرین همه امار و میسم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، سالار هر مبارز بی انتها حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین، حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي، يا محيي الكرامة تبكيك كل عين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، باز برخیز که در غافل حاضر باشی، در جهان گذر آیی که مسافر باشی، وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا، اربعین از دران کوش که جابر باشی، در مسیری که دران یار طلب کرده تو را، شرط اول قدم آن است که ناصر باشی، شکریم از دنگر هر به شمی میبردن، شکریم از دنگر هر به شمی میبردن، تاج هم پای حبیب ابن مظاهر باشی، کربلای تو همین جاست همین امروز است، کربلای تو همین جاست همین امروز است، عهدون با ولی عصر معاصر باشی، در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا، نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود، جای نشستن است مگر زیر نام تو، بیرد چگونه دم بزنم از خیام تو، این دست ها که چوب علم را گرفتن، بیش
شک چنین گلوی ستم را گرفته اند بر کشتی نجات خدا ناخدا سه رازه به هم تنیدن دلهای ما سه حب الحسین یجمعانا شد نشان ما در خیمه حسین یکی شد زبان ما محشر کبرا به پا کرده است آن جبه عظیم بار بربندید بار بربندید بسم الله الرحمن الرحیم روح دن لبیک یا حسین روح دن لبیک یا حسین
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Wir sagten, dass Imam Ali sich für die Beseitigung von Armut und der Reduzierung von Klassenunterschieden einsetzte. Die Armut lässt sich durch die Herstellung von fruchtbaren Arbeitsmöglichkeiten bekämpfen. Wir widmen diesen Beitrag dem Thema Arbeit aus den Augen Imam Alis. In der islamischen Kultur nehmen Arbeit und Berufe, die der Gesellschaft nützlich sind, einen besonderen Platz ein. Der Islam lobt einen Menschen, der nach dem Erwerb eines rechtmäßigen Unterhaltes strebt. Aus der Sicht des Islams ist er wie jemand, der für die Sache Gottes kämpft, aber im Gegensatz schätzt Gott keine arbeitsscheuen und verantwortungslosen Personen und sie erhalten von ihm keinen Segen. In verschiedenen Versen des Korans hat Gott die Menschen aufgefordert, einer Arbeit nachzugehen und sich auf rechtschaffenem Wege den Unterhalt zu verdienen. Außerdem gibt es in diesem Zusammenhang wertvolle Überlieferungen, Hadith vom Propheten des Islams, Salawatullah alaih, und den Imamen aus seinem Hause. Sie alle zeugen von der Wichtigkeit der Arbeit im Islam. Imam Ali a.s. stellt den Menschen, um sie anzuspornen, die positiven Ergebnisse ihrer Anstrengungen in Aussicht, indem er sagt, dass Fleiß und Gottvertrauen hinsichtlich der Bestreitung des Unterhaltes schließlich zu einem Ergebnis führen. In einem Wort von ihm heißt es, wer sich ernsthaft anstrengt und um einen Unterhalt bemüht ist, dem wird Gott aus einer Richtung sein tägliches Brot zukommen lassen, aus der er das nicht erwartet. Ebenso hat er gesagt, die Tore für die Nahrung und das tägliche Brot sind geschlossen, öffnet sie durch eine Tätigkeit, denn Arbeiten zieht Segen nach sich. Einmal sah jemand, Imam Ali alaihi salam, mit einem großen Bündel mit Dattelkernen. Er fragte ihn, was ist das? Da antwortete der Imam, das sind 100.000 Dattelbäume, so Gott will. Er wollte damit sagen, dass diese Dattelkerne einmal zu einem grünen Dattelhain werden, wenn der Mensch sich die Mühe macht, sie einzupflanzen und zu bewässern. Imam Ali alaihi salam ist der Überzeugung, je besser das Einkommen der Bürger ist, desto besser ist auch das Einkommen der Regierung. Und je ärmer die Bevölkerung ist, desto ärmer wird auch die Allgemeinheit sein. In seiner Anweisung 53 an Malik Ashtar schreibt er: Du solltest dir nicht mit Steuerermäßigungen schwer tun, denn deine Ermäßigung ist eine Investition, die sich durch Aufblühen deiner Städte und Verschönerung deiner Gebiete für dich auszahlt. Die Untertanen werden dich loben, und du wirst dich darüber freuen, die Gerechtigkeit unter dem Volke zu vergrößern. Imam Ali alaihi salam widmet den Handwerkern und Kaufleute eine besondere Aufmerksamkeit. In dem gleichen Schreiben an seinen Verwalter in Ägypten heißt es: Malik Ashtar, nimm nun meine Empfehlung hinsichtlich des Rechtes der Kaufleute und Handwerker entgegen und gib die Empfehlung auch an deine Untergebenen weiter. Vernachlässige sie nicht, denn diese Kaufleute und Handwerker lassen Nutzen entstehen und sind Vermittler von Sicherheit und Wohl der Bevölkerung. Es kann vorkommen, dass Geschäftsleute gegen die Regeln eines gerechten Handels verstoßen, Waren hamstern, einen Betrug begehen oder Zinseszins nehmen und ähnliches. Imam Ali alaihi salam ruft daher sie und die Bevölkerung dazu auf, die Gebote des Islams für Handelsgeschäfte zu beachten und sagt: Ihr Händler, lernt erst die Gebote für den Handel kennen, dann betreibt Handel. Bei Gott, das Zinsgeschäft ist in dieser Gesellschaft noch weniger zu bemerken als eine Ameise, die über einen Stein läuft. Imam Ali machte die Menschen, die einen bestimmten Beruf nachgehen, darauf aufmerksam, dass sie auf gute und sorgfältige Arbeit achten und sagte: Sei nicht bestrebt, eine Arbeit eilig zu Ende zu bringen, sondern darum bemüht, sie gut zu verrichten, denn keiner fragt, wie lange du für diese Arbeit gebraucht hast, sondern alle möchten wissen, wie gut die Arbeit und ihr Resultat ist. Einige glauben, Arbeit müsse ihrem Rang in der Gesellschaft entsprechen, und es sei unter ihrer Würde, wenn sie für andere gegen Lohn eine einfache Arbeit erledigen. Aber Imam Ali alaihi salam dachte nicht auf diese Weise. Arbeiten war für ihn selbstverständlich. Er selber berichtet: Einmal überkam mich in Medina großen Hunger. Ich suchte in der Umgebung der Stadt nach einer Arbeit. Da sah ich eine Frau, die Erdklumpen eingesammelt hatte und sie zu Lehm verarbeiten wollte. Ich machte mit ihr ab, dass ich für jeden Krug Wasser, den ich ihr bringe, eine Dattel von ihr erhalte. Ich brachte ihr 16 Krüge mit Wasser und sie gab mir 16 Datteln. Ich ging zum Propheten, Salawatullah alai, und wir aßen gemeinsam die Datteln.
Zwar hat es schon immer Arbeitslosigkeit gegeben, aber heute ist sie zu einem großen Problem angewachsen. Auch Arbeitsscheu ist ein Problem. Imam Ali alaihi salam sagt über Faulenzerei: Wer faul ist, verletzt seine eigenen Rechte und die der anderen. Imam Ali alaihi salam miede die Untätigkeit und er rief die anderen zu Fleiß und Anstrengungen auf und empfahl ihnen, sich vor Bequemlichkeit und Unlust, welche zur Armut führen, in Acht zu nehmen. Er sagte: Arbeiten geht mit Mühe einher, aber Untätigkeit ist Ausgangspunkt des Verderbens. Imam Ali alaihi salam bestellte das Land, betrieb Gartenbau und legte Wasserkanäle an. Von der vielen körperlichen Arbeit hatte er Schwielen und manchmal Blasen an den Händen. Einige der Brunnen und unterirdischen Wasserkanälen, die Imam Ali alaihi salam anlegte, werden in historischen Schriften mit ihrem Namen angeführt. Zu den Ursachen für Untätigkeit zählt auch die Isolation von der Gesellschaft. Der Hang zur Isolation lässt den einen oder anderen nicht nach einem besseren Leben streben und er begnügt sich mit den geringfügsten Dingen. Aber gemäß Imam Ali alaihi salam steht das nicht im Widerspruch zum Jenseitsglauben und zur Bemühung um Zufriedenheit Gottes, wenn jemand auch den Angelegenheiten des weltlichen Lebens nachgeht. Einmal suchte der Imam einen seiner Helfer in Basar auf. Er hieß Alo ibn Ziyad Harisi. Als Imam Ali sah, dass er ein großes Haus hatte, sagte er zu ihm, »Mit diesem großen Haus kann man auch an ein großes Haus im Jenseits gelangen, vorausgesetzt, dass du in diesem Haus Gäste einlädst und gute Verwandtschaftsbeziehungen pflegst und die Pflichten, die dir Gott auferlegt hat, geeignet erfüllst. Dann wirst du durch dieses Haus an ein gutes Jenseits gelangen.« Allah sagte, »O Befehlshaber der Gläubigen, ich möchte mich über meinen Bruder Asim ibn Ziyad bei dir beklagen.« Der Imam fragte, »Worüber denn?« Da sagte Allah, »Er zieht alte Kleidung an und hat dem Weltlichen entsagt.« Da ließ Ali alaihi salam Asim kommen und sagte, »Hast du kein Erbarmen mit deiner Frau und deinem Kind? Ich denke, Gott hat dir gute Dinge erlaubt und du bist nicht damit zufrieden, sie zu nutzen.« Da sagte Asim verwundert zu Imam, »O Befehlshaber der Gläubigen, du isst und kleidest dich einfacher als ich. Wieso gibst du mir Anweisung, dass ich mich mit den weltlichen Dingen beschäftige?« Der Imam sagte, »Wehe dir! Ich bin nicht wie du. Gott hat es doch den gerechten Oberhäuptern zur Pflicht gemacht, dass sie sich auf die Stufe der armen Leute stellen, damit die Armut die Armen nicht bedrückt und erdrückt. Aber du bist verantwortlich für dich und deine Familie und musst, während du an deine religiösen Pflichten und dein Jenseits denkst, auch darum bemüht sein, die Dinge zu beschaffen, die dir und deiner Familie das Leben erleichtern.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sadire Tarif mit dem Titel Sozo Avaz, auf Deutsch Instrument und Gesang.
Yo, دو تنها و دو سرگردان، دو تنها و دو سرگردان، دو بیکر دو دامت کمین از پیش و از پس یا می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش جاد آخ دوز
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Der Islam hat das Thema Ernährung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im Koran und in manchen Überlieferungen werden nützliche Obstsorten und Nahrungsmittel genannt. Zum Beispiel beschreibt der Koran Honig als ein heilendes natürliches Wundermittel. In diesem heiligen Buch wird auf Feigen und Datteln geschworen und die Wichtigkeit dieser beiden Früchte erwähnt. Im Gegensatz dazu tadelt der Islam den Genuss von alkoholischen Getränken und nicht nach islamischen Riten geschlachtetes Fleisch und sagt, dass es dadurch die seelischen und körperlichen Schäden kommen kann. Ein Kapitel der islamischen Lehren setzt sich mit Hygiene der Nahrungsmittel auseinander und befasst sich mit der Sauberkeit. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, und seine Nachkommen empfehlen den Menschen, Obst, Gemüse und Fleisch vor dem Verzehr und Kochen gut zu waschen, damit sie gesund bleiben. Der Islam betont auch mäßiges Essen und sieht Überernährung als Grund vieler Krankheiten an. Dazu gibt es auch ein eigenes Kapitel im Islam über Tischmanieren. Diese Religion legt sehr hohen Wert auf diese Manieren, die sich auch auf die Gesundheit auswirken. Aus der Sicht der islamischen Gelehrten spielen diese Manieren auch bei der Persönlichkeit und Würde jedes Menschen eine große Rolle. Die Tischmanieren werden im Islam in verschiedene Themen untergliedert. Manieren vor dem Essen, während des Essens und nach der Nahrungsaufnahme. Über jeden Abschnitt sind einige Erläuterungen gemacht worden. So soll man sich vor dem Essen die Hände waschen und den Namen Gottes rufen. Imam Ali a.s. sagte zu seinem Anhänger Komail: O Komail, nenne während des Essens den Namen desjenigen, der dir nicht schadet, nenne dessen Namen, der alle Krankheiten und Probleme heilen kann. Wenn man seine Nahrungsaufnahme mit dem Namen Gottes beginnt, so bedeutet das auch, dass man Gott um Hilfe bittet, damit er uns schützt, zum Beispiel vor eventuellen schädlichen Folgen, die das Gericht haben könnte. Eine weitere Empfehlung ist, dass man vor dem Essen ein wenig Salz in den Mund nimmt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst vor und nach dem Essen ein wenig Salz. In einer weiteren Überlieferung von ihm heißt es weiter: Gott offenbarte Moses, dass er sein Essen mit etwas Salz beginnt und auch mit Salz beenden soll. Denn Salz heilt 70 Krankheiten wie Lepra, Hals, Zahn- und Bauchschmerzen.
دکتر حسین روازاده, iranischer Experte für traditionelle Heilmedizin, erläutert, dass natürliches und nicht industrielles Salz Mikroben vernichtet. Er fügt hinzu, wenn man vor dem Essen ein wenig Natursalz zu sich nimmt, werden die Magenmikroben, die sich im Mundspeichel befinden, sehr schnell vernichtet. Ärzte sind der Meinung, dass das Salz im Mund diesen Bereich von Mikroben und Schmutz säubert und ihn für die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Dr. Tomansians setzt sich in seinem Buch Hygienic Ruler in Islam mit dem Thema Salz vor dem Essen auseinander und schreibt, der Speichel im Mund entsteht durch Speicheldrüsen. Je mehr Speichel sich mit dem Essen im Mund vermischt, desto schneller wandert die Nahrung die Speiseröhre hinunter in den Magen, wo sie auch schneller verdaut werden kann. Das Salz vor dem Essen stimuliert die Speicheldrüsen. Es entsteht mehr Speichel als normal, was bei der Verdauung behilflich ist. Er schreibt weiter, trifft das Salz auf den leeren Magen, so stimuliert es diesen und es werden mehr Sekretionen gebildet. Also hilft es auch beim Runterschlucken und bei der Verdauung. Imam Barer sagte, dass Gott Moses offenbarte, sagt einem Volk, dass es vor dem Essen Salz zu sich nehmen soll und nach dem Essen auch, sonst werden sie nur sich selbst tadeln. Diese Überlieferung ist ein Beweis für den gesundheitlichen Einfluss dieser Substanz und für deren Rolle bei der Behandlung von Krankheiten. Weiter wird empfohlen, dass man mit der rechten Hand essen und zuerst mit leichten Speisen beginnen sollte. Ernährungsexperten zählen dazu Suppen und Gemüsesalate. Eine weitere Sitte zur Nahrungsaufnahme, die im Islam erwähnt wird, ist, dass man langsam und wenig essen soll. Mediziner sind der Meinung, dass große Häppchen den Kiefer belasten und ein Teil der Nahrung unzerkaut in den Magen gelangt. Anders ist es, wenn man kleinere Portionen zu sich nimmt. Da bildet sich im Mund ausreichend Speichel und das Essen lässt sich leichter verdauen. Im Islam wurde auch abgeraten, dass man während des Essens Wasser trinkt. Ärzte sagen in diesem Zusammenhang, dass das viele Trinken die Verdauungsenzyme verdünnt und somit Probleme im Magen, im Verdauungssystem sowie bei Absorption des Nahrungsstoffes verursacht werden. Trinkt man jedoch in Maßen, so schadet es nicht. Interessant zu wissen ist auch, dass der Islam empfiehlt, dass man länger am Tisch sitzen bleiben soll. Imam Sadr sprach, setzt euch lang an den Tisch, denn diese Zeit wird nicht zu eurer Lebenszeit gerechnet. Weiter sprach er, Gott hat nie ein Volk während des Essens bestraft. Gott ist größer als das, er dem Menschen eine Gabe schenkt und ihn dann während deren Verzehr bestraft. Dann, wenn der Mensch fertig ist, wird er es aber tun. Das am Tisch sitzen führt zu Ruhe und Gelassenheit und wirkt sich positiv auf Körper und Seele aus. Der Islam möchte, dass sich der Mensch für das Essen Zeit nimmt. Liebe Hörer, Freunde, jetzt wissen auch Sie, welche gute Empfehlungen uns der Islam über die Essmanieren gemacht hat. Bis zu einer weiteren Folge. Betrut.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.